oder? Das war, ich weiß nicht genau, wie das dazu gekommen ist, aber der Herr hat mir das irgendwie wieder ans Herz gelegt. Ich habe schon einmal drüber was gepredigt, aber es war schon ziemlich lang her. Der Text steht im Alten Testament, im Propheten Hesekiel, das Kapitel 37, und das ist 1 bis 14, nicht 1 bis 4, wie da steht, 1 bis 14. Ja, es ist eigentlich ein Text, der ganz gern auch so um Allerheiligen herum gepredigt wird, aber das ist noch nicht. Oder Menschen, die mit der Bibel nicht so viel zu tun haben, haben aber das auch als Lied verwendet, habe ich herausgefunden. Da gibt es nämlich einige gruselige Lieder drüber. Aber ich habe auch in der Jugend einen Spiritual kennengelernt, der dieses, was hier beschrieben wird, diese Vision, die der Hesekiel gehabt hat, der das wiedergibt. Und das fällt mir immer wieder ein. Und ich denke mir, ja, ich hoffe, ich kann euch das weitergeben, was die Botschaft von diesem Spiritual auch ist. Das Thema ist also neues Leben für alte Knochen. Alte Knochen, das sind ja wir, die ein gewisses Alter erreicht haben, auch schon, ja. Aber vielleicht brauche ich, vielleicht brauchst du, na sicher brauchen wir auch wieder neues Leben, ja. Zuerst ein paar allgemeine Gedanken oder Informationen eigentlich über diesen Propheten Hesekiel oder auch Ezekiel. Der Name heißt Gott macht stark, war ein Priester und Prophet am Übergang vom 7. bis zum 6. Jahrhundert vor Christus. Und das war eine Zeit, wo das Volk Israel eigentlich sehr stark schon am absteigenden Ast war. Das Nordreich hat nicht mehr existiert, aber im Südreich waren immer wieder Könige, die sich gewehrt haben gegen die Besatzung durch den Nebukadnezar, den König von oder den Großherrscher von Babylon. Und in dieser Nebukadnezar hat damals, das war 597 vor Christus, die jüdische Elite aus Jerusalem entfernt und nach Babylon gebracht. Also viele Gelehrte, Priester und so weiter, die mussten ins Exil gehen. Es sind noch etliche zurückgeblieben, also das einfache Volk, aber Hesekiel war einer von denen, die im Babylon waren. Das kann man im 2. Könige nachlesen, habe die Verse einmal raufgeschrieben. Und dann hat der Hesekiel, und er schreibt das ziemlich genau, man kann das datieren, 592 vor Christus eine Berufung zum Propheten bekommen. In Babylon. Und das war interessant, er war eigentlich der erste Prophet für das Volk Israel außerhalb von Israel. Man könnte Mose sagen, Mose war auch außerhalb von Israel. Er ist gekommen und hat sie ins Heilige Land gebracht. Bis zur Grenze des Heiligen Landes geführt, darüber haben wir uns jetzt lang genug unterhalten in den letzten Monaten. Und dieser Prophet war außerhalb vom Land und hat zu den vertriebenen Juden in Babylon, aber auch zu den verbliebenen Juden in Jerusalem und in der Umgebung gesprochen, Gottes Wort weitergegeben. Zur gleichen Zeit hat auch noch der Jeremias gelebt, der war etwas älter. Und der ist in Jerusalem geblieben. Und beide hatten die Botschaft, tut euch nicht mit den Ägyptern vereinen. Also gegen den Nebukadnezar verbünden. Das war so ihr Hauptanliegen, und jetzt politisches Anliegen. Anderes war natürlich viel wichtiger, die geistlichen Anliegen. Bezeichnend für den Hesekiel ist, dass er besonders viel Visionen hatte, Gesichter. Also er hat in bildreicher Sprache beschrieben, was Gott ihm gezeigt hat. Und das werden wir jetzt auch sehen. Das ist ein Bild, wenn man sich das jetzt so vor Augen führt, das wirklich einerseits gruselig und andererseits gewaltig ist. Also wenn ihr eine Bibel habt, lest es bitte mit. Ich habe den Text zwar auch immer drauf, aber besser ist, wenn man es in der eigenen Bibel liest. Und ich beginne mit den ersten zwei Versen von Vers 37. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal und dieses war voller Gebeine, Knochen, Skelette. Und er führte mich ringsumher an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Was für eine schreckliche Vision. Der Hesekiel wird im Geist in ein Totenfeld geführt. Es war nicht einmal ein Massengrab, sondern es waren einfach herumliegende Knochen, menschliche Knochen. Und das war für, man kann sich vielleicht, ich habe so ein paar Bilder genommen, ich hoffe, es schreckt euch nicht, einfach ein Haufen von Knochen. Und die waren durcheinander. Und das war für einen Priester schon einmal ein richtiges Problem. Als Priester durfte er sich nicht verunreinigen. Er durfte keinen Kontakt mit Toten und Material von Toten haben. Ja. Und dann musste er sich reinigen und alles Mögliche, wenn das passiert ist. Für ihn war das Unreinheit, wo Gott ihn da hineingeführt hat. Und ich muss da ein bisschen an den Petrus denken, der das auch einmal erlebt hat, wie Gott ihm sagt, komm und iss. Und sagt, nein, ich esse doch keine unreinen Tiere. Gott führt diesen Priester, der eine Beziehung zu ihm hatte, der auch in einem Dialog mit ihm war, in eine Situation, die für ihn unvorstellbar war. Mitten in die Unreinheit. Kann auch das für uns manchmal was bedeuten, dass Gott uns, wenn Gott uns dort hineinführt, dass wir da nicht scheuen sollen davor, Kontakt mit Unreinheit zu haben, wenn es Gott führt, das muss ich immer dazu sagen. Und das ist ein Tal, eine Senke, wo diese haufenweisen Knochen liegen, am Boden, der Tiefpunkt. Es ist nicht der Höhepunkt eines Lebens, sondern es ist der Tiefpunkt eines Lebens, in die der Hesekiel da jetzt hineinkommt. Gott führt uns manchmal auch durch Täler und durch schreckliche Täler. Aber er will uns was zeigen, er will dem Hesekiel was zeigen und auch uns heute. Am Tiefpunkt und es ist alles sehr vertrocknet. Man könnte mir vorstellen, dass das so ausschaut, wie es in manchen Filmen aus dem Death Valley gezeigt wird. Ich war noch nie dort, ob es wirklich so ist, wo dann das Skelett von irgendwelchen Tieren herumliegt. Alles ist vertrocknet, es gibt kein Wasser, es ist staubtrocken. Und darum heißt der Spiritual, von dem ich vorhin gesprochen habe, auch Dry Bones, trockene Knochen oder Damn Bones, verdammte Knochen. Alles ist chancenlos, trostlos und vertrocknet. Eine Situation, die ich niemand wünsche, die wir aber manchmal erleben, oder? Es ist doch so, dass wir manchmal in eine Situation kommen, wo wir keine Chancen mehr sehen oder wo alles uns vertrocknet und trostlos und lebenslos scheint. In diese Situation wird Hesekiel, ein Mann Gottes, geführt. Und jetzt kommt die Herausforderung. Und er sprach zu mir, steht in der Bibel, Gott sprach zum Hesekiel, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Eigentlich, wenn ich sie so anschaue, diese trockenen Knochen, glaube ich es nicht, denkt sich der Hesekiel. Aber er ist ein frommer Mensch und er sagt, wenn du mich das fragst, Herr, du weißt die Antwort, das ist sehr diplomatisch. Herr, du weißt es. Herr, du weißt es. Im Alten Testament war es nicht so klar, so wie ich das jetzt ein bisschen nachgelesen habe, nicht alle haben wirklich geglaubt, dass es ein ewiges Leben gibt. Es gibt da zum Beispiel einen Psalm: Wirst du an den Toten Wunder tun? Psalm 88. Oder werden die Verstorbenen aufstehen und dich preisen? Ein Fragezeichen dahinter. Und wir wissen ja, auch im Neuen Testament hat es eine Partei der jüdischen Gelehrten gegeben, die nicht an die Auferstehung geglaubt haben, die Sadduzäer. Und Paulus verwendet in seiner Verteidigungsrede vor Festus, oder seinem, es war keine Verteidigungsrede, es war eigentlich eine Predigt, ja, vor Festus, im Apostelgeschichte 26, sagt er: Warum wird es für etwas Unglaubliches gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Gott weckt Tote auf, und das haben die Menschen auch damals nicht alle geglaubt. Und ich weiß nicht, wie es dem Hesekiel, ich muss jetzt ehrlich gesagt, ich hab nicht jetzt alles studiert, was Hesekiel gesagt hat, sonst und so weiter, aber er wird herausgefordert. Glaubst du das? Und auch wir werden herausgefordert. Unser Glaube wird immer wieder herausgefordert. Glaubst du, dass Gott Tote auferweckt? Glaubst du an ein ewiges Leben? Glaubst du, dass Gott aus Chaos, aus einem Haufen von verdorbenem Material etwas Neues machen kann? Wenn wir jetzt weiterlesen, dann müssen wir uns das im Hinterkopf behalten. Glauben wir das? Nehmen wir diese Herausforderung an? Da sprach er zu mir, Gott sprach zum Hesekiel: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das soll Hesekiel jetzt sagen. Er soll seine Aufgabe als Sprachrohr Gottes wahrnehmen. Und er macht es. Er ist gehorsam. Ich weissagte, wie mir befohlen war. Und da entstand ein Geräusch. Und als ich weissagte, siehe ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie das passiert. Ja. Und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut überzog sie von oben bis unten. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage dem Odem, weissage Menschensohn und sprich zu dem Odem. So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Und da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen. Ein sehr, sehr großes Heer. Das ist eine Geschichte, oder? Es ist irgendwie es wird hier ein Wunder beschrieben. Sicher, es ist eine Vision, ja, aber damit wird ein Wunder beschrieben in zwei Etappen, würde ich sagen. In zwei Etappen. Die erste Etappe ist die Umkehr von dem, was normalerweise stattfindet. Normalerweise findet Verwesung statt. Denken wir jetzt gar nicht an unseren Körper, aber denken wir an jetzt gibt es so viel Frucht. So viele Früchte. Ja? Wenn du jetzt einen Apfel längere Zeit irgendwo liegen lässt, in der Wiese oder am Balkon oder was weiß ich, was passiert? Er verwest, es wird immer unansehnlicher, es fängt zu riechen an, er schrumpft und es am Schluss bleibt nur mehr Gatsch übrig. Die Verwesung ist der natürliche Verlauf von jedem biologischen Wesen, von allem, was das gestorben ist. Und das geht auch uns so. Unser Körper wird verwesen. Und was wir hier sehen, ist die Umkehr von der Verwesung. Aus der Unordnung, ja, die jetzt da in diesem Feld, in diesem Tal war, wo alles durcheinander gelegen, lauter Knochen durcheinander, beginnt eine neue Ordnung, wächst eine neue Ordnung. Ordnung statt Chaos. Das ist in diesem Wunder beschrieben. Und ich habe wieder ein Bild gefunden, ne? Also ein Haufen von Knochen wird plötzlich zu einem geordneten Skelett. Wisst ihr, wie viele Knochen ein Mensch hat? So um die 202 bis 220. Das hängt, ist ein bisschen variabel, weil es sind nicht alle gleich. Ja? Und nicht alle haben die gleich dicken Knochen. Es gibt Leute, die haben einen besonderen dicken Schädel. Na, also wir haben ungefähr 220 Knochen. Der kleinste Knochen, der ist 2 mm. Der ist im Innenohr drinnen. Der größte Knochen ist der Oberschenkel, Röhrenknochen. Ja. Der ist bei mir außergewöhnlich, würde ich sagen, lang nämlich. Bei meiner Frau ist er dementsprechend viel kürzer. Wir sind verschieden. Aber wir haben alle ein geordnetes Skelett. Ja? Das ist ein Wunder. Habt ihr mal ein Handskelett angeschaut? Ihr merkt, was mein Beruf war. Ja? Aber habt ihr mal die Handwurzel angeschaut? Das sind 9 Knochen drinnen. Die sind sehr komplex geformt. Und dadurch können wir diese Bewegungen alle machen. Ja, wenn ein Techniker sowas gemacht hätte, da hätte er ein Scharnier so gemacht und ein Scharnier so und vielleicht noch ein Drehscharnier. 3 Scharniere, das wäre so lang gewesen, mindestens so lang, dass es funktioniert hätte. Aus Metall oder so. Ja. Aber Gott hat das so wunderbar zusammengefügt. Jedes Knöchelchen und jeder Knochen passt zum anderen dazu. Aber deine Knochen passen nicht bei mir und umgekehrt auch nicht. Das muss man auch bedenken. Aber Gott fügt es zusammen. Und wenn jetzt da hier in dem Tal ein Haufen von Knochen von verschiedensten Gestorbenen liegt, dann beginnt das plötzlich zusammenzufügen. Und es entstehen Skelette. Ja, noch nichts Besonderes. Also schon was Besonderes, ja, das passen alles zusammen, aber es noch nicht. Funktioniert noch nichts. Und dann wachsen Sehnen, steht da drinnen, und Muskeln. Also die Knochen werden nicht durch Sehnen, sondern durch Bänder verbunden und die Sehnen verbinden dann die Muskeln mit den Knochen. Aber es braucht mehr als nur die Knochen. Und dann, wenn die Muskulatur drüber gewachsen ist, in diesem Bild, ja, kommt die Haut drüber, da habe ich kein gescheiteres Foto gekriegt. Also es beginnt, alles wird noch eingehüllt. Und jetzt haben wir wieder einen funktionierenden Körper. Aber, und darum habe ich gesagt, in 2 Etappen, es fehlt noch irgendwas. Es fehlt noch das Leben, der Geist. Und wenn ihr gemerkt habt, in dem Text, den ich hier projiziert habe, habe ich ein paar Worte fett gedruckt. Das waren die Worte Odem, Geist und Wind. Und immer ist das gleiche hebräische Wort, Ruach oder Ruah. Und das heißt sowohl Hauch, Wind, Geist, Odem. Und wir wissen, dass der Geist Gottes dem Menschen das Leben gibt. Ja? In 1. Mose steht, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden. Und er hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und dieses Wunder, das wir hier beschrieben haben, so bildhaft, ist das Wunder einer Erneuerung der Schöpfung inklusive des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es, der lebendig macht, sagt Jesus. Das Fleisch ist nichts Nütze. Ehrlich gesagt, das Zusammenwachsen wieder von dem Skelett und dem Fleisch drüber und so weiter, das bringt nichts. Aber die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sie sind Leben. Möge doch der Herr wirklich in unserem Leben auch diesen Geist wieder neu wehen lassen, damit wir, ja, damit unsere alten Knochen lebendig werden. Die Wiederstehung des Lebens, die Wiederkehr des Lebens. Jetzt können wir sagen, na gut, das ist jetzt alles ein schönes Bild und jetzt müssen wir das irgendwie anwenden. Ja? Und das Interessante, es gibt ein paar Gleichnisse im Neuen Testament, die Jesus selber interpretiert. Und hier gibt es eine Vision, die Gott selber auch interpretiert, zumindest auf einer Ebene. Gott sprach zu mir, zum Hesekiel: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Also er sagt, was er damit sagen möchte. Sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. In dieser Zeit, wo sie in Babylon waren, da gibt es diese berühmten Psalmen an den Ufern vom Fluss. An den Ufern des irgendeinen Flusses saßen wir und weinten. Ja? Dort steht der Psalm, der diese Verzweiflung ausdrückt. Sie sind im Exil, es ist alles schlecht. Es gibt die Klagelieder. Es gibt viele, viele Beispiele dafür, dass sie verzagt waren, dass sie wirklich empfunden haben, sie sind vertrocknet. Ihre Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit ihnen. Darum sage und sprich zu ihnen. Das ist die Antwort Gottes auf das Klagen der Leute im Exil. So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber, ich lasse aus euren Gräbern hervorkommen, als mein Volk, ich lasse euch aus euren Gräbern hervorkommen, als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das zweite Mal. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist, auch hier wieder der Ruach, in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Ihr werdet erkennen. Wenn wir uns über biblische Prophezeiungen Gedanken machen, dann gibt es oft mehrere Schichten. Ja? Es gibt einfach mehrere Ebenen, wie man das jetzt interpretieren kann. Und diese Ebenen sind historisch, also im Zeitalter gesehen, aber auch geistlich. Die erste Ebene ist die, die uns hier erklärt wird. Das ist ein Bild für das Volk Israel, das im Exil ist, teilweise im Exil ist, es kommt dann später noch schlimmer, das kommt gleich, aber das wieder eine Zukunft haben wird. Aber es gibt eine zweite Ebene, die ist auch im großen Zeitraum zu sehen. Es gibt eine Auferstehung aller Menschen. Auch das wird uns hier jetzt wird uns durch das Bild erklärt. Aber es gibt eine dritte Ebene und die geht jetzt ins Persönliche. Es gibt eine Auferstehung für geistlich Tote. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. Und die vierte Ebene, die ist für uns ganz praktisch, würde ich sagen. Es gibt auch ein neues Leben für die Gemeinde, für die Kirchen und für jeden von uns. Ein neues Leben für dich. Und das möchte ich jetzt kurz noch mit euch betrachten. Die erste historische Ebene ist auch sehr interessant. Ich habe keine wirklichen Antworten auf das alles. Ist das neue Leben für das Volk Israel. Der letzte von den Der letzte König der Juden, Zedekia, wurde von Nebukadnezar eingesetzt, sozusagen als Marionettenkönig. Und er hat sich dann trotz der Prophetenwarnungen mit Ägypten verbündet und gegen Nebukadnezar aufgelehnt. Er wurde dann, die Stadt wurde belagert, besiegt, zerstört. Zedekia wurde geblendet, also die Augen wurden ihm ausgestochen, seine Söhne wurden hingerichtet und der Rest, oder der große Teil von den Juden in Jerusalem musste ins Exil gehen. Wieder nach Ägypten deportiert. Das ist in 586 vor Christus geschehen. Die Prophezeiung, die in dieser Vision beschrieben ist, ist nach diesem Ereignis, wenn man die Datierung von Hesekiel genau verfolgt, ist das erst später gewesen, die Prophezeiung. Jerusalem ist zerstört, der Tempel ist zerstört, die verbliebenen Juden wurden nach Babylon deportiert. Also ungefähr 50 Jahre später kommt ein neuer König, Kyros, und der erlaubt den Juden wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Das ist beschrieben im Buch Esra. Sie beginnen den Tempel wieder aufzubauen, ziemlich langsam und mit viel Widerstand. Es braucht etliche Jahre, bis er dann wieder errichtet und eingeweiht wird. Esra 6, 515 vor Christus. Die Stadt ist aber noch nicht befestigt und Nehemia baut die Stadt 445 vor Christus wieder auf. Es ist ziemliche Zeit vergangen, aber das war das, was der Hesekiel in dieser Vision schon gesehen hat. Es wird das Verlorene, das Chaos, die Zerstörung aufgehoben. Es wird wieder ein neues Jerusalem entstehen. Das ist aber nicht so geblieben. Es hat wieder eine Zerstörung des Tempels gegeben, 70 nach Christus. Vespasian hat die Provinz komplett besetzt und alles zerstört in Jerusalem. Tempel wurde zerstört, wurde nie mehr aufgebaut. Den wir heute da gesehen haben, den Tempel, den gibt es nicht mehr, weil Gott hat was anderes gemacht in der Zeit. 70 nach Christus, Zerstörung des Tempels in Jerusalem. 48 wurde ein neuer Staat gegründet, Israel. Mit all den Problemen, die wir heute ganz nahe erleben. Ja. Aber ein Tempel wurde nicht mehr gebaut. Kann auch nicht gebaut werden, wenn man ehrlich ist. Das und ist vielleicht auch nicht mehr notwendig. Okay. Das ist jetzt die Ebene Volk Israel. Und diese Prophezeiung hat sich einmal erfüllt. Dann ist wieder ein Problem gekommen. Dann eine lange Zeit nichts, es ist wieder etwas in Erfüllung gegangen mit der Staatsgründung. Wie da jetzt die Zukunft ist, dürft ihr mich nicht fragen. Die Bibel ist voll von Andeutungen, ich kann sie nicht erklären. Aber für mich ist wichtiger, dass eine andere Ebene für uns allen, für alle Menschen gilt. Für alle Menschen, neues Leben für die Verstorbenen. Im Hebräerbrief schreibt der Autor, sterben müssen alle Menschen, ja, aber es gibt danach ein Gericht. Und dieses Gericht heißt, dass irgendjemand noch da ist. Ja. Der Paulus schreibt, denn wie alle in Adam sterben, so werden auch alle in Christus lebendig gemacht. Ich sagte schon, das ist die Herausforderung, die wir heute immer wieder haben, die alle Menschen haben. Glauben wir an ein Leben nach dem Tod? Wenn nicht, dann gibt es auch kein Gericht. Dann gäbe es auch kein Gericht, muss ich sagen. Aber dann ist auch das, was wir jetzt erleben, in vielen Dingen völlig sinnlos. Aber wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann ist das, wie wir jetzt leben, entscheidend für das, was nachher ist. Deshalb seid nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Und die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Und die, die getan haben, was schlecht ist, werden in ihrer Verurteilung auferweckt werden. Zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Auch sie werden auferweckt. Wir wissen, das hat Jesus gesagt, wir wissen, dass wir durch Jesus Christus die Vergebung haben und dass wir nicht gerichtet werden. Aber wir wissen, dass jeder Mensch trotzdem vor dem Richterstuhl Gottes steht. Wir können uns auf Jesus berufen oder Jesus steht einfach für uns dort. Aber viele, viele stehen dort und sind dann schutzlos vor der Gerechtigkeit Gottes. Die Martha spricht mit Jesus, nachdem ihr Sohn Lazarus ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Sie redet Jesus an und Jesus sagt zu ihm: Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Und sie sagt: Ich weiß, dass er auferstehen wird. Und damals, das war den Jüngern von Jesus schon ganz klar, ja. Das wird an seinem letzten Tag, an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Und da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Auch das ist die Frage an uns. Wir kommen zu einer weiteren Ebene, das Leben für die geistlich Toten. Die Bibel ist ja für alle Menschen geschrieben, aber viele Teile der Bibel im Neuen Testament ist zu den Menschen geschrieben, die Jesus schon in ihr Leben aufgenommen haben, die sagen: Ja, ich glaube, dass er die Auferstehung und das Leben ist, ich möchte ihm nachfolgen. Und zu denen schreibt zum Beispiel Paulus: Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Und diese Botschaft, dass jemand, der ohne Vergebung, ohne die Beziehung zu Jesus lebt, eigentlich geistlich tot ist, das ist etwas, was wir zu wenig in unserer Umgebung transportieren. Ich glaube, dass wir müssen das offener sagen. Ihr seid tot, obwohl ihr lebendig seid. Körperlich lebendig, aber geistlich tot. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, aber ich habe die von Epheser 1 bis 6 genommen. Wir sind zusammen mit Christus lebendig gemacht. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und da ist jetzt die Frage: Haben wir das wirklich erlebt? Ich muss anerkennen, dass ich ohne Gott ein Leben führe, das nur zum Tod führt und wo am Schluss nur das Chaos übrig bleibt. Aber mit Jesus, durch die Vergebung, kann ich ein Leben führen, das in die Ewigkeit führt, das ewiges Leben ist. Und das beginnt jetzt schon. Und die letzte Ebene, neues Leben für die Gemeinde, für die Kirchen. Es gibt das Bild des Tempels. Die Gemeinde ist der Tempel. Wir haben heute schon vom Tempel auch gesprochen, der zerstört worden ist, der wieder aufgebaut wird, aber nicht mehr als physischer Tempel, der ein Gebäude ist, sondern als ein geistlicher Tempel, Und das sind alle Gläubigen. Und es gibt dann eine Zusammenfügung von Gläubigen, von Jüngern Jesu, die vor Ort sind. Und das ist halt dann eine Ortsgemeinde. Und wir haben schon viel von diesem Bild des Körpers gesprochen und das Bild des Tempels. Beides zusammen erinnert uns, dass wir eine Aufgabe haben, dass Gott uns zusammenfügt, damit wir ein Leib, ein Tempel für ihn sind. Also das Bild des Tempels, des Gebäudes, das Bild eines gesunden Leibes sollte uns jetzt vor Augen stehen. Und jetzt frage ich, glauben wir, dass aus den alten Knochen, die wir da sind, entschuldige, wenn ich euch das mal so sage, wir sind auch zum Teil alte Knochen, glauben wir, dass da wirklich etwas Neues, Lebendiges auch noch werden kann? Glauben wir an eine Erweckung? Wie ich jung war, da war ich etwas revolutionärer, oder da war ich halt einfach ein Jugendlicher. Und ich sage euch das da hinten in der letzten Reihe, ihr Jungen, ihr sollt auch mehr so sein. Ja? Und ich habe mir wirklich gedacht, was wollen die Alten da in der Gemeinde? Aber es ist gut, wenn ihr uns herausfordert, ja? Aber auf der anderen Seite, glaubt ihr auch, dass Gott uns, jeden von uns, noch zu einem neuen Leben erwecken kann? Glauben wir das? Oder glauben wir, wir müssen weiter so trotten? Ich will nicht sagen, dass unsere Gemeinde ein Haufen von Knochen ist. Das heißt, dieses Bild möchte ich absolut nicht vermitteln. Ja? Ich möchte nur vermitteln, dass ich glaube, dass Gott noch mehr mit dieser Gemeinde machen kann. Und ich wünsche es mir, dass Gott in meinem Leben und in eurem Leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinde zusammenfügt, Ordnung bringt, Verbindung bringt, das kann man über den Leib noch nachdenken und so weiter, und dass die Menschen erkennen, dass er der Herr ist. Und das geht's. Und das gilt für dich, für mich, für uns, für jeden persönlich. Ich möchte dich fragen, bist du wiedergeboren? Ich kenne nicht alle, oder ich kenne niemand so wirklich ganz im Herzen, das kennt nur Gott. Aber die Frage ist schon entscheidend. Habe ich die Vergebung durch Jesus angenommen? Er gab seinen einzigen Sohn für die, die an ihn glauben, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die wichtigste Frage im Leben. Bist du wiedergeboren? Aber die andere Frage ist auch, brauche ich Erweckung? Wach auf, sagt die Bibel öfters, ich habe nachgelesen, es kommt oft vor. Wach auf oder wachet. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt, sagt der Heilige Geist an die Gemeinde in Sardes in Offenbarung 3. Ich möchte mit einem weiteren Vers aus dem Alten Testament enden, wo steht, Herr, die Toten deines Volkes werden wieder leben und ihre Leichen werden auferstehen. Auch das ist nicht so ein schönes Bild, aber wenn wir dies, was ich jetzt vorhin gesagt habe, hinter uns haben, im Kopf haben, Gott wird geistlich Tote wieder auferstehen lassen. Und ich wünsche mir das. Wacht auf und singt vor Freude, alle, die ihr unter der Erde ruht. Herr, du bist der erfrischende Tau am Morgen. Durch deine belebende Kraft gibt die Erde die Leiber der Verstorbenen zurück. Amen.